Sieht zumindest deutlich besser aus als die Statue von Cristiano Ronaldo, die jeder kennt. Diese.
Ja, Gott sei Dank gibt es ja dazu kein Liebeslied. Ja, sehr schön.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Wir sind's, eure Lieblingspodcaster quasi sozusagen. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem sehr schönen Thema, haben beide eigentlich bedingte Expertise, kann man sagen. Und ja, wir wollen heute einfach mal von euch da draußen hören, wie das denn so gewesen ist mit eurem Lieblingsliebeslied aus den 80er Jahren. Dazu haben wir einfach mal eine kleine Umfrage gestartet und haben eine durchaus respektable Resonanz bekommen, die wir euch natürlich jetzt nicht vorenthalten wollen. Alle, die sich im Bereich Liebe nicht so auskennen, das ist dieses kleine komische Pflänzchen, was ständig gegossen werden muss.
Ja.
Manchmal ziemlich schwer. Ich könnte ein Lied davon singen, tue ich aber nicht.
Ja.
Weil dieses Lied sollen andere singen. Da kommen wir jetzt zu.
Genau. Ja, wir haben eben, wie Christian schon angedeutet hat, zum Thema Liebeslieder sind wir ein bisschen, oder ich zumindest ein bisschen unbefleckt. Insofern haben wir euch das machen lassen und da waren sehr schöne Dinge dabei. Auch einige, die mich überrascht haben. Wie immer steigen wir ein mit den Lügen und Wahrheiten zum Thema Liebeslied. Ich habe da wieder 3 Stück für euch ausgesucht. 2 entsprechen der Wahrheit. Eines ist die Lüge. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was Lüge und was Wahrheit ist. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Careless Whisper ist ja eine Single von George Michael und nicht von Wham. Das weiß jeder, aber trotzdem haben den Song George Michael und Andrew Ridgeley zusammengeschrieben. Last Christmas hingegen ist eine Single von Wham, obwohl den Song George Michael ganz allein geschrieben, gesungen und produziert hat. Das behaupte ich hier also. Etikettenschwindel quasi bei Wham und George Michael. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Stimmt das oder stimmt das nicht? Lüge, Wahrheit Nummer 2. Von den 3 Songs mit dem Titel The Power of Love, als da wären Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, Huey Lewis and the News, The Power of Love und Jennifer Rush, The Power of Love, war nur der Song von Frankie Goes to Hollywood nicht Nummer 1 in den amerikanischen Charts. Stimmt oder stimmt nicht? Ich meine, es ist ja klar, welchen Song wir von den 3 besser finden, aber da kommen wir noch dazu. Lüge, Wahrheit Nummer 3. Der berühmte Snare-Sound von Phil Collins von In the Air Tonight von 1981 wurde gar nicht von Phil Collins erfunden, sondern von Peter Gabriel. Denn der Sound war ziemlich genauso schon auf Intruder von Peter Gabriel zu hören, vom Album Melt, erschienen am 30. Mai 1980. Stimmt oder stimmt nicht, dass Phil Collins den berühmten Gated Snare Sound erfunden hat, das man ihm immer zuträgt, wenn es doch als erster auf dem Album von Peter Gabriel war? Wir werden sehen.
Ja, verrückt. Darf ich da mal eben ganz kurz einklinken?
Ja.
Careless Whispers. Es gab mal einen Menschen, der mir im Leben begegnet ist, der immer gesagt hat, ey, mach doch mal Karls Geschwister an. Hallo Jörg, schön, dass du auch diesen Podcast hörst. Das ist ein toller Song.
Ja.
Ich sag das nur ungern. Ich bin auch gar nicht so der Romantiker, aber das ist ein toller Song, finde
ja.
ich.
Das ist ein sehr toller Song. Ich habe mich echt gewundert, dass den keiner genannt hat. Ich habe diese Lügen und Wahrheiten relativ früh zusammengestellt, wo wir noch nicht so viele Rückmeldungen hatten. Dafür der andere, den ich genannt habe, also die anderen, die ich genannt habe, und Last Christmas wird genannt. Aber da fangen wir jetzt gleich mal an mit den ersten Meldungen, die wir so bekommen haben, oder? Von den Leuten. Was hättest du da anzubieten?
Oh. Wo fangen wir da an? Ich würde jetzt einfach mal mit dem Dirk anfangen, der uns da was gesagt hat. Man lausche.
Hallihallo, hier ist der Dirk. True von Spandau Ballet ist mein Lieblings-Love-Song aus den 80ern. Dankeschön.
So, ich habe den jetzt extra abgespielt, weil das sehr, sehr kurz ist, weil er sehr schnell auf den Punkt kommt und weil ich tatsächlich mit Dirk sympathisiere. Das ist so ein unglaublich geiles Lied, finde ich. Man kann es nicht besser machen. Wenn ich verliebt wäre und diesen Song jemanden vorspielen würde,
wäre ich sehr, sehr stolz.
Du meinst, wenn du ihn gemacht hättest?
Wenn ich ihn gemacht hätte.
Ja, genau. Das ist richtig, ja. Ja, finde ich auch. Ist wirklich einer der tollen Balladen, Liebeslieder aus den 80er Jahren, finde ich auch. Und wie du gesagt hast, kann man nicht besser machen. Der ist so, wie er ist, ist er für sich genommen perfekt. Ja.
Es gibt ja natürlich auch noch viele andere schöne Spandau Ballet-Lieder, ja. Aber True ist natürlich wirklich, kannst du nicht besser machen.
Und man muss halt dazu sagen, es ist schon auch was sehr Eigenes. Ne? Also Spandau Ballet, die haben ja niemanden kopiert, sondern die haben ihr eigenes Ding gemacht, haben sich damit durchgesetzt und natürlich eine Geschmackssache, ob man das toll findet oder nicht. Aber ich finde, da hat auch Mut dazu gehört, was sie da gemacht haben. Und das haben sie sehr gut gemacht. Also ich war nie ein Riesenfan jetzt, aber das war ein Song, fand ich gut. Ja.
Tatsächlich glaube ich auch, dass der Durchsatz der Balladen, wenn man mal jetzt so die Charts betrachtet, es immer ein Risiko war, mit einer Ballade ins Rennen zu gehen. Ja. Weil das Flop oder es wird wirklich der Mega-Hit. Das ist natürlich auch immer risikobehaftet gewesen. Bei Spandau Ballet eher nicht, weil sie natürlich auch die Meister des Kuschelsex sind, quasi. Die haben ja wirklich so viele tolle Balladen gemacht und tatsächlich ist das eine der wenigen Bands, wo ich sagen würde, dass auch eigentlich die Balladen immer besser und überzeugender waren als die Popsongs.
Mhm. Stimmt, klassisch war die Ballade immer die dritte Single. Ne? Bei den Auskopplungen, zum Beispiel Forever Young, dritte Single.
Ja. Immer Somebody, um auf Sicherheit zu gehen.
Genau, Somebody, Depeche Mode, dritte Single. Immer quasi, das war so gesetzt.
Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Jungs mit ins Boot. Ja. Wenn wir die dann drin haben, ja, dann fangen wir an, irgendwie auch die Mädels mitzunehmen.
Ja.
Tatsächlich. Ist das so?
Ja.
Interessant, dass du Somebody sagst, weil ich hatte, ehrlich, da hätte ich jetzt im Leben nicht dran gedacht, an dieses Lied. Aber tatsächlich gibt es auch eine junge Dame, was mich nicht wundert, ja, und zwar die Nicole, die sagt, natürlich, Somebody von Depeche Mode. Ist auch ein toller Song. Ist auch ein toller Song. Und so untypisch für Depeche Mode eigentlich.
Heiko hat es auch gesagt, Somebody von Depeche Mode. Dazu kann ich kurz was sagen. Das war die erste Single mit Martin Ligor von Depeche Mode. Wenn es nach mir ging, wäre es auch die letzte gewesen, aber nun gut. Und so ein richtiges Liebeslied ist das eigentlich nicht, wenn man sich den Text genau anguckt, weil er dreht es dann ja, nachdem er die ganze Sache idealisiert hat und sagt, ja, genau sowas wollte ich eigentlich nicht haben oder will ich eigentlich nicht haben oder ist nichts für mich oder ich ziehe mich da immer raus, so in etwa. Aber ist natürlich, man kann ja den Schluss ausblenden. Dann funktioniert natürlich super. Und das wäre eigentlich gar keine Single geworden. Depeche Mode wollte Blech Famous Rumors als Single machen. Ist ja auch eine Doppelsingle geworden mit beiden Songs, aber dann hat sich die Kirche so dagegen verwendet, weil sie das als gotteslästerlich empfunden hat, den Song und den Text. Und insofern haben die dann einen Kompromiss gemacht und eine Doppelsingle gemacht.
So, und da wir ja heute über dieses Thema Liebe sprechen, müssen wir dem Heiko einfach mal sagen, es gibt eine junge Frau namens Nicole, die sitzt zu Hause und wartet darauf, dass du sie anrufst. Sie möchte mit dir zusammen Somebody hören. Und wir als Liebesboten, und das noch kurz vor Weihnachten oder schon mitten im Weihnachtsgeschäft.
Ja, siehst du mal.
Ich bin gerührt.
Ja, und Heiko hatte noch eine zweite Geschichte. Lionel Richie, hello.
Ja.
Ach, Moment, wir haben von ihm einen Text. Den müssen wir uns anhören. Habe ich schon ganz vergessen. Moment.
Ach ja, stimmt.
Na klar, mehrere kann ich dir sagen. Somebody von Depeche Mode. Ja, im Harddruck-Bereich ganz, ganz viele. Von Poison und von Winger und von White Lion. When the Children Cry zum Beispiel von White Lion. Und ansonsten, ja, 80er rauf und runter, ne, was das betrifft. Hello von Lionel Richie, Dauerklassiker, logisch. Mir fällt mir gar nicht spontan ein. Ich könnte da ein Buch von schreiben, was es da alles an gute Sachen gab, ne?
So, Heiko, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Das wird doch nichts mit der Nicole. Aber auf der anderen Seite, Lionel Richie, wir müssen darüber sprechen. Ich gebe jetzt und offiziell hier zum ersten Mal zu, dass ich diesen Song auch sehr, sehr geil finde. Und ich möchte jetzt nicht weiter darüber sprechen.
Ja, den hat er ja mehrfach verschoben, die Veröffentlichung, weil er fand ihn eigentlich nicht so geil. Aber er ist dann genötigt worden von mehreren Personen, den dann doch aufzunehmen. Und ich finde es eigentlich auch ein guter Song. Das Video ist ein Klassiker der 80er Jahre, aber naja, funktioniert so nicht mehr so wirklich. Und etwas irritierend war, dass das Video kennt ihr ja wahrscheinlich, wir packen es euch noch in die Show-Links. Es geht ja darum, dass eine blinde Frau eine Tonfigur von Lionel Richie macht und damit zeigt die Liebe von ihm, dass sie ihn auch sieht. Ja, so. Und das ist die Story von dem Video. Und er hat sich beschwert, in echt, also nicht im Video, die Figur sehe ja gar nicht so aus wie er, so beim Videoproduzenten.
Sei ja von hier offiziell verziehen, dass sie ihn jetzt nicht so geil hinbekommen hat.
Was stimmt mit ihm nicht? Ja, der hat das Video nicht verstanden, was er da gemacht hat. Keine ja. Ahnung. Also ich finde, es ist ziemlich relativ gut getroffen. Also ja, aber nun gut. Sieht zumindest deutlich besser aus als die Statue von Cristiano Ronaldo, die jeder kennt. Diese.
Ja, Gott sei Dank gibt es ja dazu kein Liebeslied. Ja, sehr schön.
Ja, ihr lieben Leute, dann machen wir doch einfach mal den nächsten. Und zwar ist das der Bert.
Weil du ein zärtlicher Mann bist von Hanne Haller ist mein Lieblingssong der 80er.
So, Bert. Ich hätte es mich nicht getraut zu sagen, aber finde ich auch gut. Cool.
Danke. Ich musste mir es tatsächlich nochmal anhören. Ich hatte das aus meinem Gedächtnis verdrängt. Ja, für einen Schlager ist es, sag ich mal, für einen Schlager ist es ganz okay. Ja.
Ein schöner Schlager. Ja. So, soll ich mal weitergehen?
Ja, machen wir weiter, ja.
Mir brennt es unter den Nägeln, dass ich das hier spielen darf.
Lieber Thomas, lieber Christian, das Lieblingsliebeslied der 80er Jahre. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es so viele. Und meistens verbindet man das ja mit einer Liebe oder jemandem, den man nett fand oder... Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich muss zugeben, es war Last Christmas von Wham. Ja, so ein bisschen schon. Das fängt die Stimmung ganz gut ein von damals. Ich war an jemanden verliebt und dann wollte er nicht, dann doch. Und ja, das war halt so auch zu der Zeit, wo ich Jugendliche war. Und das Lied fand ich irgendwie schön. Es erinnert mich daran. Ich kann es auch komplett auswendig. Ja, aber eigentlich ist es auch Eyes Without a Face von Billy Idol. Damit verbinde ich sehr viel. Ich habe damals darauf mit jemandem getanzt, so Slow Dance, so ganz langsam. Das sind so die Tänze, die man nachher am Ende in der Disco hatte, wenn dann alles fast vorbei war und man noch die Augen auf jemanden gerichtet hatte. Ja, und das war mit jemandem in so einer Gaststätte in Viersen. Da war hinten so eine kleine Tanzfläche mit Disco. Und ja, wir haben auch Eyes Without a Face getanzt. Und derjenige ist mit, ich weiß nicht genau, 2021 verstorben. Der hat einen Verkehrsunfall gehabt, ja. Genau, und deswegen hat das auch noch eine besondere Bedeutung für mich. Ja, das war's eigentlich schon. Tschüss.
Ja, Beatrice, was soll ich sagen? Das lässt mich wirklich betroffen zurück, was du erzählst, weil das ist auch eine Sache, jetzt speziell bei Liebesliedern oder die Musik einfach kann, dass man sich an Leute erinnert, die nicht mehr unter uns sind. Das geht mir auch grundsätzlich so. Also ich verbinde bestimmte Leute mit bestimmten Liedern und ich finde das wirklich, das ist so eine tolle Eigenschaft, dass man das kann. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Finde ich auch, ja. Berührender Moment.
Ja. Muss man auch mal einfach zulassen. Ist halt schwierig, jetzt einfach so weiterzumachen, aber ich finde, die Geschichte berührt mich. Definitiv. Danke. So, jetzt müssen wir aber irgendwie weitermachen. Wie machen wir jetzt weiter?
Also wir haben ja auch noch ein paar Meldungen per Text bekommen. Und da war zum Beispiel der Christian Röbisch, Romeo und Juliet von den Dire Straits, obwohl er eigentlich eher auf deutschsprachige Musik und NDW steht. Aber das Liebeslied hat alles für ihn. Ja, bei deutschsprachiger Musik und NDW gab es nicht. Die NDW-Liebeslieder? Eher nicht, ne? Ja,
ja, schwierig.
Ja. Und sonst bist du gleich beim Schlager gewesen, ja.
Ja, genau. Also da war, glaube ich, auch so die Spanne ziemlich klein, dass es dann halt auch immer ganz schnell abgedriftet ist. Ne?
Mhm.
Das war dann auch nicht immer besonders gut. Was ich total witzig finde, dass der Daniel Logemann ist das, der sagt, ihm spontan The Power of Love einfällt als Lieblingsliebeslied. Und da können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber worüber ich tatsächlich nochmal sprechen möchte, ist die Münchner Freiheit, die er auch nennt mit Ohne dich.
Mhm.
Ich erinnere mich grau daran, dass es wirklich nicht besonders hip war, wie man heute sagt, dass man die Münchner Freiheit cool findet. Ich will das mal ganz, ganz vorsichtig formulieren. Aber tatsächlich fand ich das Lied auch damals einfach scheiße und denke heute komplett anders darüber, dass das wirklich ein super cooler, perfekter Popsong ist, den man gar nicht viel besser machen kann. Vielleicht bin ich auch altersmilde geworden oder so, aber ich denke da heute komplett anders. Also es hat sich komplett gewendet. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und mir die Münchner Freiheit anhören möchte, aber das ist wirklich ein tolles Lied. Punkt.
Es gibt ja so Guilty Pleasures und ich muss zugeben, ich finde, der Song ist gut. Und wahrscheinlich würde ich ihn auch einiges besser finden, wenn er in Englisch gewesen wäre, aber es war er nun mal nicht. Ist auch keine Qualitätsentscheidung. Ich glaube, ich hatte ein echtes Problem im Auftreten von den Jungs. Mir war das halt alles zu schlagermäßig und dann sind sie auch noch in der Art aufgetreten, weil wenn man den Song alleine betrachtet, nur den, ist das eigentlich ein guter Song. Klar, er ist natürlich so an der Grenze abgemischt, aber es ändert nichts dran. Ja. Und ich meine, soundmäßig, es war Synthie-Pop eigentlich. Ja. Also, ja,
das muss man schon sagen. Sehr gut produziert, schon immer die Sachen.
Aber es war halt sehr, sehr uncool, als junge Münchner Freiheit gut zu finden damals. Das war halt ein echtes Problem. Frauen war das einfach, nee, ging nicht.
Konnte man einfach nicht so zulassen. Was mich total gewundert hat, ist ja mir den Peter.
Ja.
Da möchte ich auch noch mal irgendwie ganz, ganz kurz was sagen, weil ich es einfach verpeilt habe. Oder vielleicht hat Peter auch Unrecht, das kann natürlich auch sein. Und zwar schreibt der Peter, dass sein Lieblingsliebeslied Skinny Puppy Assimilate ist.
Ja, finde ich ein cooles Liebeslied. Hab ich
irgendwas verpasst?
Hab mir es daraufhin noch mal angehört und hab mir gedacht, also die Frau, die auch sagt, das ist mein Liebeslied, das ist ein Traumpaar.
Okay, dann, wo wir ja gerade schon mal uns angefangen haben, partnerbörsentechnisch weiterzuentwickeln als Podcast, würde ich einfach mal die Frage in die Runde stellen. Gibt es da draußen irgendeine junge Frau, die bereit ist, mit dem Peter zusammen Skinny Puppy Assimilate zu hören und sich dann auf einem Bärenfell vor dem Kamin quasi dann auch gehen lassen möchte.
Mhm, genau.
Es ist nur eine Frage.
Aber es ist natürlich kein Bärenfell. In dem Fall ist es irgendein Latexüberzug oder was auch immer, der da liegt.
Ja. Kannst du mich nochmal da etwas tiefergehend in das Thema bringen? Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf den Text geachtet bei Assimilate.
Ich auch nicht. Kann ich dir in dem Fall nicht sagen, worum es geht.
Es ist tatsächlich ein Liebeslied.
Das wage ich jetzt doch zu bezweifeln. Aber weißt du, das ist halt so, du hast eine Person bei einem bestimmten Lied kennengelernt und dann denkst du natürlich an sie bei dem Lied und dann ist das für dich halt auch eine Art Liebeslied. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Lage so ist oder ob wir es falsch verstanden haben.
Ehrlich gesagt, es geht mir jetzt auch gar nicht darum, dass ich es irgendwie nicht verstanden habe, weil ich weiß, ich könnte nicht eine Textzeile aus Assimilate, also ich habe dieses Lied 50.000 Mal gehört und mir fällt gerade selber auf, ich weiß nichts über den Song, gar nichts. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja, interessant. Ich werde mich da nochmal selbst ins Gebet nehmen und nachsitzen, würde ich sagen.
Ja, dann spielen wir doch mal noch eine Aufnahme ab. Hast du noch eine?
Aber sowas von habe ich da noch eine Aufnahme und zwar möchte ich jetzt mal, lass uns das machen. Ja. Das ist ein ganz spezieller Beitrag, wo wir nochmal einklinken werden.
Hallo, hier ist Boris von Northern Art Music. Auch das Team von Northern Art Music und dem Bodystyler beteiligt sich natürlich an der Wahl des All-Time-Favorites der 80er Jahre. Für uns und unser Team natürlich Second Decay mit I'm Leaving.
So.
Was hast du ihm dafür bezahlt?
Ich habe ihm gar nichts dafür bezahlt. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich wüsste, wo seine Kinder zur Schule gehen. Das hat gereicht. Ich muss was dazu sagen. Das hat der Boris wahrscheinlich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich möchte jetzt auch nicht klug scheißen. Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Lied geschrieben habe, zusammen mit meinem Mitmusiker Andreas Sippel. Das ist für mich einer der wenigen Songs tatsächlich, die mir persönlich etwas bedeuten. Und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen diese Geschichte mit dem Liebeslied aus, weil wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, als der Song entstanden ist, Das Album ist 1994 erschienen, aber den Song haben wir natürlich eine ganze Zeit vorher geschrieben schon. Ist es insofern ein ganz klassisches Liebeslied, weil für mich der Anlass war, dieses Lied zu schreiben, das Ende einer Liebesbeziehung. Und für mich eine der Möglichkeiten, dieses dann irgendwie verquer aufzuarbeiten oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich mag diesen Song immer noch und er ist aber leider nicht aus den 80er Jahren.
Hm, wollte ich gerade sagen, ja. Auch wenn er so klingt, ja. Genau, ja. Der Enrico Janke, der uns immer schön unterstützt bei unserem Podcast, der hat uns auch noch was geschickt. Und zwar, er war Roxette-Fan und deswegen, da war er 14 und die Hormone machten, was sie wollten. Und deswegen hat er It Must Have Been Love von Roxette vorgeschlagen für die 80er-Sendung. Er meinte auch Listen to Your Heart hätte er nennen können. Aber noch viel besser wäre eigentlich Zu spät von den Ärzten. Damit konnte er sich auch absolut identifizieren und das finde ich auch. Das ist ein toller Song.
Ja. Total witzig, weil ich auch die Debil, ich glaube, dass das Album, auf dem Zu spät ist, von den Ärzten rauf und runter gehört habe. Und Zu spät ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lied, was einen Spirit einfängt, der so teeny-mäßig ist. Mehr geht gar nicht. Die haben wirklich so den Vogel abgeschossen und sind auf den Punkt gekommen mit diesem Lied, weil das ist genau so das, was man dann halt auch empfinden kann. Und zwar nicht nur als Teenager, irgendwie wenn man getrennt wird oder in jemanden verliebt ist und das nicht klappt. Also wirklich total cooler Song.
Ja, finde ich auch. Funktioniert immer noch. Spielen sie auch immer noch live, meistens als allerletzte Zugabe, aus Gründen. Das ist einfach, da kann sich, glaube ich, jeder mit identifizieren. Und Musiker können sich noch mehr damit identifizieren, auch wenn sie nicht so erfolgreich wie die Ärzte geworden sind. Aber man hat ja, es geht ja um diesen Traum, den sie da.
Schon die erste Zeile ist der Brüller. Warum hast du mir das angetan? Ja, das kannst du nicht geiler machen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ehrlich.
Das Schöne an dem Song ist ja, dass er mit Selbstmitleid spielt, aber auf so eine Art, wo es irgendwie schon wieder charmant ist, ja, weil man sich damit identifizieren kann. Toller Song, toller Text, ja.
Ja, er fängt diese Gefühle ein, die man dann hat. Wir spielen nochmal einen ab und zwar, das ist hier der Arno.
Hallo, hier ist Arno. Mein Lieblings-Love-Song ist In the Air Tonight, Phil Collins.
Ja, Arno.
Genau, da kommen wir ja nachher noch zu dem Song, aber ich finde ja, der funktioniert. Es ist sicherlich einer, mit zu Recht, einer der Klassiker in den 80ern. Interessanterweise, was ich nicht mitbekommen hatte, weil es ein Phänomen in Großbritannien vor allen Dingen war, im September 2007 wurde das Lied in einem Werbespot für den Schokoriegel Dairy Milk verwendet, das Cadbury, in dem ein Gorilla das Schlagzeugfilz spielt. Der ganze Werbespot besteht daraus, dass ein Gorilla da hockt. Irgendwann siehst du, der sitzt vorm Schlagzeug und dann spielt er dieses Fill-In. So, und das war die Werbung für Schokolade. Brach mich nicht, warum das funktioniert hat, warum die Leute die Werbung alles so geil finden. Im Nachhinein hat es mir null erschlossen, was da speziell sein dran soll. Ihr findet den Link in den Shownotes. Daraufhin ist der Song auf alle Fälle wieder auf Platz 14 in den britischen Singlecharts eingestiegen 2007, nur wegen dieser Werbung. Und zu dem Snare-Sound hört er da noch was am Schluss.
Ja, bist du denn jetzt grundsätzlich und überhaupt bereit, mal zu verraten, welcher dein persönlicher Liebessong schlechthin ist?
Also das ist echt schwierig und ich muss zugeben, dass ich eigentlich gar keinen richtigen habe. Ich habe mir das lange überlegt, aber ich schwanke so zwischen Love Song von The Cure, fand ich eigentlich ziemlich gut, ist aber vom Text. Ja, die haben bessere gemacht, aber ich finde musikalisch sehr gut. Und Power of Love von Frankie Goes to Hollywood finde ich einfach immer noch ein toller Song, toll gemacht. Und Temple of Love von Sisters of Mercy.
Ist das ein Liebeslied?
Eigentlich nicht, aber ich habe mir gedacht, wenn jemand hier Assimilate nennen kann, kann ich auch Temple of Love nennen.
Was war das andere jetzt nochmal?
Love Song von Cure.
Love Song von Cure. Mhm. Ja, okay. Ja, hätte ich jetzt beides nicht genannt, aber Frankie ist natürlich eine richtig coole Nummer, eine epochale Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja immer so als Weihnachtslied verkauft worden, irgendwie, ne?
Gut, es war halt auch Teil des Marketings, ne? zwei Dinger rauszuhauen, die mega provozieren und dann kommst du da damit, womit wirklich keiner rechnet und verpackst es so. Text geht ja gar nicht um Weihnachten, aber ja, es ist natürlich, das Video geht natürlich sehr stark in diese Richtung. Aber also mein Marketing hin oder her bei Frankie Goes to Hollywood, die Songs waren toll, die Produktion war toll und textlich hatten sie auch was zu sagen, finde ich. Insofern, ja, was willst du sagen? Ja.
Ja.
Und genau, ob das stimmt mit Nummer 1 oder nicht, erfahrt ihr am Schluss, ne?
Ja, also mein persönliches Lieblingsliebeslied, was mich auch schon sehr, sehr lange begleitet, ist tatsächlich Stefan Eicher, Kommt zurück.
Mhm.
Obwohl man, weiß ich gar nicht, ist das unbedingt ein Liebeslied oder ist es halt ein Trauersong? Aber das ist wirklich, ich kann das streckenweise gar nicht hören,
mhm,
weil es wirklich, also es berührt mich zutiefst, dieses Lied. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, also das geht ja gar nicht. Toll, wirklich. Also ich liebe es. Ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, der das nicht kennt oder der Stefan Eicher vielleicht auch gar nicht kennt, weil das muss man wissen, finde ich.
Ja, findet ihr in der Spotify-Playlist dann?
Ja, definitiv. Ja, dann würde ich jetzt einfach nochmal einen Beitrag einspielen.
Hello. Here's Emila from The Prayer. Jawohl, von Rendezvous ist eines meiner Lieblingssongs aus den 80ern. Viele Grüße und Dankeschön und viel Spaß beim Zuhören.
Kennst du den Song?
Ja, klar. Rendezvous, ich habe dich schon seit langem nicht gesehen, ist der Untertitel. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich hatte ihn echt vergessen gehabt. Der ist von 1983, vom zweiten Album. Erstes Album war mit dem Hit Taxi und da ist was Interessantes. Das erste Album ist bei Rüssel Records erschienen vom Otto Walkes. Dann haben sie sich aber von ihm getrennt beim zweiten, also wo das rausgekommen ist. Und sie hatten dann 84 nochmal einen kleinen Hit mit Ich bin verrückt nach dir. Die Sängerin Cornelia Scholz hat dann später als Malerin gearbeitet, ist aber leider 91 im Alter von 38 Jahren an Leukämie gestorben.
Also tatsächlich kenne ich den Song auch und ich finde den cool. Kann man nicht anders sagen. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass den irgendjemand nennt, aber freue mich darüber.
Ja.
So, dann machen wir jetzt gleich nochmal weiter hier. Spielen nochmal einen ein. Und zwar kommt jetzt der Sven, der war schon öfter bei uns. Und ja, hören wir mal, was der zu sagen hat.
Hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist der Sven und mein Lieblingssong oder meine Lieblingssongs, Love-Songs aus den 80ern, sind einmal Soft Cell mit Say Hello, Wave Goodbye und Hot Chocolate, It Started With a Kiss. Ich hätte noch 50 andere nennen können, aber das wird den Rahmen sprengen. Vielen Dank und ich freue mich auf den Podcast. Ciao.
Ja, also Soft Cell unterschreibe ich natürlich sofort. Hot Chocolate, weiß ich nicht, bin ich leidenschaftslos, ist nicht meine Welt.
Ist auch nicht unbedingt meine Welt, wobei It Started With a Kiss ist ein guter Song. Nicht meine Welt, aber muss man sagen, der ist von 82 und es, was ich echt nicht wusste, was ich jetzt beim Recherchieren rausgefunden habe, die haben 1974 eine Single veröffentlicht, die hieß Emma. Und die ist von den Sisters of Mercy gecovert worden, 1984. Ich wusste immer, dass Emma ein Cover ist, aber ich dachte immer, weiß auch nicht, wie ich drauf kam. Es wäre von Rolling Stones, weil sie andere Songs von denen gecovert haben. Ah nee, es ist tatsächlich von Hot Chocolate, Emma.
Das wusste ich nicht, dass Emma von Hot Chocolate ist. Krass.
Musst du mal anhören im Original. Es ist schon anders, als Sisters das gemacht haben, aber wir hatten ja gerade Coverversion der 80er. Der ist uns da durchgerutscht. Deswegen wollte ich den jetzt noch ergänzen, weil das fand ich interessant. Wir packen ihn dann für euch in die Playlist dann auch rein, beide Versionen.
Ja. Dann gehen wir auch direkt weiter. Und zwar jetzt kommt der Stefan, der hat sich auch schon mehrmals hier beteiligt. Und der hat jetzt diesmal tatsächlich auch noch einen Kollegen mitgebracht. Und ich finde es ganz witzig, sage ich mal.
Ja, hallöchen, mein Lieber. Jetzt sitze ich hier mit Manni. Also, hallo.
Hi.
Foreigner, I Want to Know What Love Is, finde ich auch heute noch ein richtig geiler Song. Ist übrigens zu meiner ersten Hochzeit gespielt worden. Ja, sehr, sehr, sehr nice. Aber der wird wahrscheinlich schon eh genug genannt. Manni hatte so zwei Favoriten. Das war Queen Who Wants to Live Forever und aber warum quatsch ich eigentlich? Also das ist ja Mannis Entscheidung gewesen und dann lassen wir den Manni doch mal ein bisschen quatschen.
Ne, also ich hatte mir ausgesucht oder ich finde ihn eigentlich sehr gut, Roxy Music, oh yeah. Also das ist, vielleicht kennt nicht jeder, aber ich finde ihn eigentlich richtig, richtig gut. Mache ich immer laut im Radio, wenn er kommt. Das ist eigentlich so mein Favorit. Queen ist auch, natürlich gegen Queen kann nie einer was anstinken, aber ich würde eher Roxy Music dann.
Wobei ich glaube, dass Christian, glaube ich, gar kein Queen-Fan ist. Also ich glaube, der mag das gar nicht so.
Oh, da habe ich ja Glück gehabt.
Ja, da hast du Glück gehabt, dass ich glaube, Roxy Music und Brian Ferry mag Christian, glaube ich, schon sehr. Ich hätte da wahrscheinlich einen anderen Song gewählt, so Avalon oder keine Ahnung was. Aber gut, so hat jeder seins. Oh ja, yeah, es ist auch ein geiler Song, tatsächlich. Ja, wir haben uns jetzt alles das hier schön reingeknispert. Ach, Prost, Manni.
Danke.
Ja, Queen? Nee, Leute, echt nicht. Echt nicht. Aber
ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Liebeslied ist. In dem Sinne, es ist ja vom Film Highlander von 86. Ich meine, klar, also zunächst fraglos, ja, also hat auch zu dem Song sehr, sehr gut funktioniert. Queen hatte ja quasi den Auftrag gehabt, den ganzen Film mehr oder weniger zu vertonen auch. Und das haben sie natürlich gut gemacht. War ein, mit einer der Gründe, glaube ich, warum der so erfolgreich war, der Film. Ja. Christopher Lambert hat man ja in der Falco-Geschichte nette Anekdote mit dabei. Die müsst ihr euch unbedingt noch anhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Was sagst du zu den anderen beiden?
Absolut richtig. Stefan hat vollkommen recht. Ich bin großer Roxy Music und Brian Ferry Fan. Ich hätte auch eher Avalon genommen. Aber es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Songs, speziell von Brian Ferry, die man hätte hier herbei zitieren können. Ja.
Genau. Bei Oh Yeah, ich weiß nicht, ob das Idee der Plattenfirma war oder der Band, die hat halt noch diesen Untertitel, ne? There's a band playing on the radio, weil das singt er ja auch, damit die Leute, die nicht so viel Ahnung haben, auch wissen, was für ein Song das ist, hat die anscheinend die Plattenfirma das ergänzt, würde ich jetzt mal vermuten. Roxy Music war in den 70er Jahren dafür bekannt, dass es immer Ärger wegen den Covern gab, weil die Frauen immer sehr leichtzügig bekleidet tolle waren Cover. Da drauf. Der Bezug ist mir irgendwie nicht so klar zur Musik, jetzt so, wenn du das eben hinterher betrachtest, warum das so sein musste.
Ich glaube, es war einfach so, dass sie das schön fanden. Also das war bahnbrechend für die Zeit, war das wirklich natürlich total bahnbrechend. Da hat sich ja jetzt auch nicht viel geändert, ne? Also wenn du heute ja, schaust, stimmt, irgendwie ja. Bei Instagram wirst du gesperrt, irgendwie, wenn irgendeiner irgendwelche Nippel sehen kann, was natürlich auch total albern ist.
Von The Foreigner, der ist tatsächlich der Einzige, der den Song genannt hat, gibt es eine Coverversion von Trude her auf Kölsch. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, das kenne ich jetzt nicht, das Lied, aber das werde ich mir auf jeden Fall jetzt gleich mal reinziehen. Trude her hat da auch ihre ganz eigene Interpretationsmöglichkeiten, glaube ich, ausgespielt.
Genau.
Ja, aber respektabel auf jeden Fall, finde ich. Foreigner kann ich gar nichts mit anfangen. Also diese ganze Bauern-Trampel-Rockmusik. Aber kann ich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das gut finden. Und tatsächlich ist es so, und hier sind wir ja wieder an diesem Punkt, dass bestimmte Ereignisse mit Songs verknüpft werden. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Und finde ich auch eine wirklich sehr, sehr schöne Eigenschaft.
Mir persönlich hat der Song auch nie gefallen, aber Bauerntrampel würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist schon eine relativ gute Produktion. Es ist eben genau nicht so Schweinerock-mäßig, sondern eigentlich für Foreigner relativ gut produziert und auch recht elektronisch sogar teilweise, wie es gemacht ist. Aber ja, klar, war halt nicht unsere Art der Musik. Aber ich habe verstanden, dass es ein Hit war, gar keine Frage, und dass Leute das gut finden. Ein Problem von dem Song war halt echt, der ist auch dann überall gelaufen und das hat es natürlich nicht besser gemacht, aber da kann die Band halt auch nichts dafür. Der Thorsten Pape, der hat uns einen längeren Text geschickt und er hat gesagt, ich soll mich für ein Liebeslied der 80er entscheiden, was für eine Fragestellung bekommt es überhaupt jemand hin? Ja, es gibt ja welche wie wir, also ich konnte mich ja nicht mal mehr für eins entscheiden und das hat er gesagt, für ihn war das, in den 80ern hat es meist bedeutet, dass er zum Teil unsterblich und immer einseitig verliebt war in die Sängerin eines Liedes und das war in den jungen Jahren und den pubertär verwirbelten Hormonen geschuldet. So reichte die Auswahl der virtuellen Freundin von Pia Sedora, Let's Dance Tonight, über Inka, Spielverderber, bis hin zu Samantha Fox. Inka, du guckst so, als ob du nicht weißt, wer das ist, da kann ich erhellen. Inka, damit meint er Inka Bause.
Ah, ja, natürlich.
Die kennst du wahrscheinlich als Moderatorin. Die ist als Musikerin in der ehemaligen DDR bekannt geworden. 1985 stammt der Song her, Spielverderber. Da war sie gerade mal 16 und ist in der Sendung Bong aufgetreten. Das war so eine der DDR-Musiksendungen. Die ist dann übrigens jedes Jahr da fast aufgetreten, die ersten paar Jahre. Und 86 hat sie einen noch nachgelegt, der heißt Ist das Liebe? Den finde ich persönlich besser, weil der ist fast Synthpop. Also das war ja immer so ein bisschen schwierig mit den deutschsprachigen Sachen in der DDR. Die waren häufig so schlagermäßig, aber der eigentlich nicht. Kann ich nachvollziehen. Und dann schreibt er noch, aus der Entfernung betrachtet würde ich mich heute eher für Tracks wie Just Like Heaven, How Beautiful You Are von The Cure, Garden of Delight, Love Me to Death von The Mission oder Somebody hatten wir schon und Question of Lust von Depeche Mode entscheiden.
Also erstens, ich wusste nicht, dass Inka Bause da so aktiv war. Ich wusste nicht, dass sie schon in der DDR bekannt war. Das wusste ich nicht. Aber ich finde den Aspekt total witzig, dass Liebeslieder herbeizitiert werden, weil ich in die Sängerin verliebt bin. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Finde ich total witzig. Das ist eine coole Idee eigentlich, klar. Also da könnte ich auch einige nennen. Zu denen gehört aber auf jeden Fall nicht Samantha Fox. Aber ja, verstehe ich. Cooler Aspekt, finde ich.
Disco-artig.
So, wir haben aber auch noch einige Textbeiträge, durch die wir uns hier durcharbeiten wollen, müssen und werden. So, und da kommt jetzt mal hier der Mirko. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Hallo Christian und Thomas. Hier ist mal wieder der Mirko aus Colorado in den USA. Und ihr macht es uns ja mal wieder nicht einfach. Schließlich gab es in den 80ern keinen Mangel an guten Liebesliedern. Auf Anhieb fielen mir zum Beispiel Save a Prayer von Duran Duran oder Miracle of Love von den Eurythmics ein oder vielleicht mehr auf der Gothic-Seite Louise von Clan of Cymox. Aber wenn ich mich wirklich für ein Liebeslied entscheiden muss, dann ist es The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood. Das höre ich zusammen mit dem ganzen Album Welcome to the Pleasure Dome seit 40 Jahren immer wieder gerne, egal ob es vielleicht etwas kitschig ist. Alles Gute und liebe Grüße aus Colorado.
Ja, danke, Mirko. Louise, was für ein toller Song.
Mhm.
Cool. Mhm. Echt.
Ja, die kann ich alle unterschreiben, die Nummern, die er genannt hat. Ja.
Also, krass, finde ich, also toll. Mhm. Ja. Sollen wir nochmal ein? Können wir nochmal ein, ne?
Ja.
Ja, also da gibt es eigentlich mehrere bei mir von den Love-Songs, die ich mag. Einmal Flugzeuge im Bauch von Grönemeyer und dann natürlich von Udo Lindenberg, Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das sind zwei, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, aber da gibt es noch eine ganze Menge anderer.
Also Martina, finde ich, ja, Flugzeuge im Bauch ist auf dem Bochum-Album drauf, glaube ich, im Original erschienen. Das Bochum-Album ist, glaube ich, 1984 erschienen. Insofern passt das. Das ist echt ein cooles Lied, finde ich.
Bin ja kein Grönemeyer-Fan, aber ich muss zugeben, den fand ich auch
das
gut.
Das ist wirklich ein tolles Liebeslied und hat der Herbert wirklich gut gemacht. Den könnten wir eigentlich auch mal einladen hier, den Herbert.
Ne? Ja, genau. Im Gegensatz zur Coverversion von Oli P.
Ja,
die scheiße davon.
Ich kann bis heute nicht verstehen, dass das irgendwie da durchgegangen ist, dass sie das erlaubt haben, dass das so stattfindet. Unfassbar.
Zu Udo Lindenberg kann ich noch was sagen. Ich liebe dich überhaupt nicht mehr, finde ich auch gut, stimmt. Also man kann auch in Deutsch Liebeslieder machen, muss man halt Udo Lindenberg heißen oder die Ärzte. Das ist 1987 vom Album Feuerland. Und die nächste Single war dann Horizont. Hinterm Horizont geht's weiter. Und die ist aber vom Album davor, vom 86er Album Phoenix. Anscheinend hat die Plattenfirma sich gedacht, ach, guck mal, jetzt hat es so gut mit so einer Ballade geklappt, machen wir nochmal eine hinterher. Ja, und Horizont fand ich nämlich auch gut. Weiß nicht, wie es den Hardcore-Udo-Fans ging, weil soundmäßig war das halt schon sehr an den 80er orientiert, aber er lebt ja eh von seiner Stimme und von Texten viel.
Ja, Udo ist Udo, da gibt's nichts, aber Herbert ist auch Herbert. Insofern sei es ihm verziehen. Gucken wir nochmal, was noch gibt hier. Das ist der Markus. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht.
Hallo, ihr beiden 80er-Experten. Hier ist Markus aus Illingen im Schwabenland bei Stuttgart. Und ich danke euch für eure E-Mail und der Nachfrage nach meinem Lieblings-Love-Song der 80er. Dazu möchte ich euch gerne antworten. Und zwar würde ich mich da festlegen auf den Titel Hey Little Girl von Icehouse aus 1983. Und zwar natürlich nur dann, wenn auch Liebeskummer-Songs zählen, denn das ist nicht gerade ein fröhlicher Song. Wenn es jetzt darum ginge, einen klassischen Liebessong oder Love-Song auszuwählen, würde ich mich, ihr müsst jetzt euch die Ohren wahrscheinlich zuhören, für Lady in Red von Chris de Burgh entscheiden, weil der doch auch einige Kindheitserinnerungen mit sich bringt und irgendwie so eine gewisse totale 80er-Atmosphäre. Auch wenn die Sparte Love Songs nicht unbedingt meine Lieblingssparte ist, aber doch hat, glaube ich, jeder einen Lieblings-Love-Song der 80er, der sich 80er-Jahre-Freund nennt. Macht unbedingt weiter so und ich bin gespannt, was ihr zu den beiden Titeln, vor allem zu Ice House, Hey Little Girl, sagt. Alles Gute, frohe Weihnachten und bis bald.
Ja, Markus.
Danke. Ja. Also, Hey Little Girl hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber das ist wirklich eins der geilsten 80er-Jahre-Lieder überhaupt, finde ich. Ich liebe das komplette Ice House Album, das dazu gehörige. Das ist eins meiner absoluten All-Time-Favorites. Ich kann dieses Album rauf und runter hören und das habe ich auch so 4 Millionen Mal getan gefühlt. Ice House ist ohne weitere Worte, glaube ich, Künstler der Liebeslieder gewesen. Aber bei dem anderen Kollegen habe ich tatsächlich ein richtiges Problem. Weil, nicht dein Ernst, oder? Was ist das denn? Also Markus, ernsthaft, also das musst du wirklich mit deinem Therapeuten klar machen, die Noah. Da ist ja auch nichts mehr zu retten. Also ernsthaft? Nein, Kristen Burke, dieser Playmobil-Mann, ernsthaft. Also ich könnte jetzt eine Hass-Tirade starten. Ja. Gegen Kristen Burke, natürlich nicht gegen dich, Markus. Aber nee, also bin ich raus.
Ich bin froh, dass er genannt wird, weil ich kann da gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber erstmal zu Ice House, Hey Little Girl, finde ich natürlich auch super. Ich meine, geht nun mal um Liebe in dem Song. Es ist übrigens der erste Song aus Australien, die erste Produktion aus Australien mit einer Lindrum. Das haben sie aber auch sehr clever gemacht, weil die ist ja so ein bisschen in den Hintergrund gemischt. Also es ist sehr, sehr organisch gemischt. Man hört gar nicht so richtig, dass es ein Drumcomputer ist. Denn nur wenn man genau hinhört, also sehr, sehr gut gemacht. Andererseits bei Ice House, wenn du da die Mitgliederliste bei Wikipedia anguckst, die ehemaligen Mitglieder, das ist dick wie ein Telefonbuch. Ne? Also, das ist im Prinzip ja immer nur der Sänger gewesen. Und das Video aus heutiger Sicht, viele Musikvideos in den 80ern waren ja so spannermäßig, ne? Und das halt auch. Also, naja, gut. Aber erinnert nichts dran, dass es ein toller Song ist. Jetzt zu Christe Berg. Ja, Christian, also laut Christe Berg hat er diesen Song innerhalb von 20 Minuten geschrieben.
Was? So lange?
Es fiel ihm. Ja. So, Moment, jetzt wird es noch besser. Es fiel ihm allerdings keine Textzeile ein. Und so hat er 5 Minuten lang in der Schublade gelesen, bis er seine Ehefrau Diane in einem atemberaubenden roten Kleid sah und daraufhin den Text Alter, geschrieben hat.
Welcher Penner bei der Plattenfirma hat sich ausgedacht? Das musst du sagen, wenn sie dich fragen. Also jetzt mal ernsthaft.
Ich glaube, dass Christe Berg das seiner Frau wirklich so gesagt hat. Weil er ist sehr clever. Und der ist nämlich seit 1977 mit ihr verheiratet. Siehst du mal, Christian, so ja, macht man das. Meine Frau darf diesen Podcast nicht hören. Ich bin verloren. Ich habe noch nie ein Liebeslied geschrieben.
Herzlichen Glückwunsch, lieber Chris, dass das irgendwie so gut geklappt hat mit der Frau in dem roten Kleid. Aber du kannst dich trotzdem verpissen.
So, soll ich dich jetzt noch richtig neidisch machen? Seine Tochter Rosanna Davison, heißt nämlich eigentlich Christopher John Davison, wurde 2003 Miss World und vorher Miss Irland.
Ja, das ist natürlich auch schön für sie.
Ganz ehrlich, Christe Berg hat alles richtig gemacht. Wer sind wir, um über ihn zu urteilen? Ja.
Wer sind wir, dass wir darüber urteilen könnten? Nein! Lieber Chris, wir sind ja also auch grundsätzlich milde gestimmt aufgrund unseres Alters. Alles wird gut.
Ich habe aber da auch noch einen zu ergänzen. Lady in Red ist in einem Ranking des Rolling Stone Magazin auf Platz 3 der schlechtesten Songs der 80er Jahre gelandet. Das haben die Leser haben da abgestimmt. Ich finde vieles in dieser Liste hat also eine Berechtigung, aber ein Song, also der geht gar nicht, warum der da drauf ist. Da steht Falco drauf, Rock Me Amadeus. Also da haben sie echt einen Knall.
Leute.
Ja, also weißt du, da sind wirklich furchtbare Songs drauf, wie Rebuild the City von Starship und Final Countdown und so, aber Falco hat also nichts drauf verloren. Ernsthaft. Also das fand ich eine Beleidigung. Ja,
ernsthaft, wenn ihr was auf die Presse wollt, gebe ich gerne jetzt zum Schluss hier nochmal die Adresse durch. Was stimmt denn mit euch nicht?
Ja. So, Christians Weihnachten, wir müssen besinnlich sein.
Ja, wir müssen besinnlich sein und vor allen Dingen, wir müssen uns allen Menschen, auch denen, die wir nicht mögen, annähern.
Genau, deswegen habe ich jetzt mal Chris de Burgh gelobt. Einer haben wir noch,
ja,
oder?
Ja, mit Sicherheit. Ich weiß aber nicht mehr, welche.
Jürgen Ulrich hat noch.
Ja, so, dann geht das mal los. Warte.
Hallo Christian, gerne nehme ich eine Sprachnachricht auf zu meinem Lieblingslied der 80er. Ich habe überlegt, The Catch 25 Years, klasse Lied. Aber ich habe mich entschieden für China Crisis, Wishful Thinking. Habe ich selbst als Single gekauft und liegt auch gerade vor mir. Und ich gucke das Cover an. Der Sänger Gary Daly, der hat eine Stimme, wie ich sie von Mature oder von Simon Le Bon von Duran Duran mag. Sowas Melancholisches, aber immer sehr melodisch. Und ja, gerade das Lied Wishful Thinking gibt es ja auch vom Text wieder, diese Melancholie. Wenn das in Songs drin war, das war für mich immer was ganz Besonderes. Und so auch hier, China Crisis, Wishful Thinking.
Ja, lieber Jürgen, finde ich gut.
Ja.
Kann ich nachvollziehen soweit und danke, dass du mitgemacht hast.
Er hat uns per Mail auch noch einen kleinen Hinweis zu Gloria Jones geschickt, die wir ja in der Coverversion Geschichte mit drin hatten, mit Tainted Love. Da kommt aber noch mal was später in einer anderen Folge, die wir planen, wo wir noch näher auf sie wahrscheinlich eingehen werden. Deswegen erzähle ich das jetzt nicht, was er uns da noch erzählt hat. Spannende Geschichte. Kommt aber irgendwann spät. Ich glaube, das wäre es, Christian.
Das kann durchaus sein. Dann würde ich jetzt tatsächlich dazu tendieren, die Lügen und Wahrheiten aufzu.
Ja. Ich rekapituliere nochmal. Ich habe behauptet, Careless Whisper ist ein Song, den George Michael und Andrew Ridgeley zusammengeschrieben haben, obwohl er unter George Michael veröffentlicht wurde. Und bei Last Christmas war es genau andersrum. Das ist Lüge-Wahrheit Nummer 1, Lüge-Wahrheit Nummer 2. Von den drei Titeln, die da Power of Love haben, waren nur Frankie Goes to Hollywood, nicht Nummer 1 in den USA. Und Lüge-Wahrheit Nummer 3, behaupte ich, der Snare-Sound, für den Phil Collins berühmt geworden ist, ist gar nicht von ihm, weil der ist nämlich schon 1980 auf dem Peter Gabriel-Album aufgewesen. So, jetzt kommst du. Was stimmt nicht?
Ich glaube, dass Frankie Goes to Hollywood niemals Nummer 1 mit Power of Love waren.
Das sagst du, das ist die Wahrheit, ja? Yes. Okay. Was ist die andere Wahrheit, wenn eine Wahrheit?
Ich glaube, dass die Geschichte mit Phil Collins stimmt.
Also, dass er es nicht erfunden hat. Okay, das heißt, die Lüge ist das mit Careless Whisper.
Ja.
Okay. Dann lösen wir mal auf. Fange ich mal mit der zweiten an. Also tatsächlich die drei Power of Love Titel, Frankie Goes to Hollywood, Huey Lewis und Jennifer Rush. Es ist tatsächlich so, das ist die Wahrheit. Frankie Goes to Hollywood war überhaupt nie, also die, mit dem Song gar nicht mal in den amerikanischen Charts, weil die hatten, weil Amerikaner fanden Frankie Goes to Hollywood scheiße, wahrscheinlich, weil die so Brüder sind. Ich weiß es nicht, eine Theorie, keine Ahnung, dass es so ist. Auf alle Fälle haben die nie einen Fuß auf den Boden bekommen dort. War also gar nicht in den Charts. Und die Originalversion von Jennifer Rush war aber auch nicht auf 1. Die ist aber immerhin dreimal in den amerikanischen Charts gewesen. Übrigens, der Song ist geschrieben von Candy DeRouge und Günther Mende, die wir ja auch schon jetzt in der Falco-Folge genannt haben, die einen Teil des Albums produziert hatten, was dann aber von der Plattenfirma abgelehnt worden ist und hat es dann doch wieder Boland gemacht. Also die waren dreimal in der US-Single-Charts Power of Love. 1986 Platz 57 mit Jennifer Rush, dann 1988 Laura Brennigan Platz 26 und dann Celine Dion 1994 Platz 1. So, das war also das Erste, da hast du richtig gelegen. Dann kommen wir zu dem George Michael-Geschichte. Es ist so, wie ich es tatsächlich gesagt habe. Careless Whisper ist von George Michael und Andrew Ridgeley geschrieben, aber die Plattenfirma fand, das ist kein Wham-Song. Das passt nicht zu denen, weil die ja so Partyband wahrgenommen wurde. Deswegen musste der nur unter George Michael veröffentlicht werden. Was ich damals auch nie verstanden habe, kaufst ein Wham-Album und da ist dann ein Song von George Michael drauf. Also ganz komisch, ja. Wiederum Last Christmas ist komplett allein von George Michael geschrieben, produziert und gesungen worden. Und es stimmt nicht, dass er den Song Last Easter hätte eigentlich in der Schublade gehabt. Also allein schon die Idee, wie so das klingt, Last Easter, das kannst du gar nicht singen. Also das ist völliger Schwachsinn. Es wird jetzt ständig immer erzählt, das stimmt nicht, aber den hat er ganz alleine gemacht, ist aber als Wham-Single veröffentlicht worden. Genau, das dazu. Damit, Christian, ist der dritte Teil tatsächlich eine Lüge. Aber nicht in dem Sinne, dass dieser Snare-Sound als erstes bei Peter Gabriel war. Und zwar, also ich habe das versucht nachzuvollziehen, hör mir diesen Song an, und zwar Intruder. Den hörst du dir an vom Anfang und du denkst, das ist nicht wahr. Das ist original Phil Collins. Das klingt wie Drums von Phil Collins. Also 1:1, er hat ja eine ganz charakteristische Art zu spielen. Und denkst, sag mal, hat er das geklaut von Peter Gabriel? Das ist doch nicht sein Ernst. Und dann stellst du fest, aha, die Drums auf dem Song Intruder, die sind von Phil Collins. Der hat, obwohl sie sich bei Genesis getrennt haben, auf dem Album von Peter Gabriel für diesen Song die Drums gespielt.
Cool.
Deswegen stimmt es wiederum, dass Phil Collins diesen Drum-Sound erfunden hat, weil das hat er nun mal auf dem Album als allererstes gemacht. Bei In the Air Tonight hat er den dann halt nochmal verwendet, ein Jahr später und dann natürlich die ganzen Jahre. Angeblich ist der aus Versehen entstanden, weil irgendein Toningenieur mit dieser Talkback-Funktion, also wenn du dann mit dem Aufnahmeraum kommunizieren kannst und da wäre irgendwie ein Gate drauf gewesen und dann hätte sich das immer so komisch angehört, das Schlagzeug. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Ist ja auch egal.
Aber cool. Haben wir das auch aufgelöst? Ihr wisst Bescheid.
Ja. Das ist doch schön, ja. Und, also ich meine, Peter Gabriel, sein neues Album ist ein Hammer, ne? Das sollte man sich auch anhören. Hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, aber der ist immer noch ordentlich unterwegs, ja. Der Herr.
Einfach mal reinhören. Wir packen alle Songs in die Playlist zu der Folge jetzt hier. Da könnt ihr überall nochmal reinhören. Wir hören uns einfach jetzt, würde ich mal sagen, demnächst wieder.
Schöne Weihnacht. Wenn ihr zu denen hört, die den Podcast direkt runterladen, dann habt ihr noch einen Tag bis Weihnachten. Ja, dann wünschen wir euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr mit einem anderen Thema. Müssen wir jetzt noch Werbung machen, Christian?
Oh ja, wir müssen unbedingt noch Werbung machen. Unser neuer Liebeslied-Spezialist Northern Art Music, mit dem wir jetzt verbandelt sind via Liebeslied und überhaupt, ist übrigens Präsentator dieses Podcasts. Und das muss auf jeden Fall jetzt hier an dieser Stelle nochmal erwähnt werden.
Mhm. Ja, finde ich auch. Und dann sollten wir natürlich auch noch ein Liebeslied von Purwin und Kova spielen. Und da gibt es natürlich nur eines, was wir spielen können, und zwar Die Liebe tanzt.
Au, ja.
Tanz vorbei. Ich seh dich nicht, steh neben dir. Ich spür dich nicht, ich hör dich nicht im Sprachgewirr. Die Liebe tanzt, die Liebe schreit. Doch wenn sie schweigt, ist dieser Tanz vorbei. Tanz, dann
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.